Moin und hallo! Herzlich willkommen, liebe Studis, zu einer neuen Podcast-Folge zur Algebra 1. Das hier ist die Podcast-Folge Rückblick auf Kapitel 3. Ich quatsche dir da also jetzt ein bisschen durch den Inhalt, setze ein paar thematische Schwerpunkte, gebe ein paar Hinweise für die Prüfung und erfülle ein, zwei Wünsche, zum Beispiel zum Thema GGT, zum Beispiel zum Thema Abgrenzung von Ringen und wo die zu finden sind und was wir so für Beispiele kennen, mit denen man einen Typ Ringe von einem anderen Typ Ringe abgrenzen kann, all sowas. Dann werde ich auch noch mal ein paar Anregungen geben für Beispiele mit dem Hinweis, dass Sie viel lernen, wenn Sie sich die nochmal angucken, auch im Hinblick auf die Prüfung. Generell sind diese Rückblickkapitel gut geeignet für Sie, um nochmal so gedanklich durch den Stoff durchzugehen, vielleicht beim ersten Mal einfach nur zuzuhören und zu gucken, verstehe ich sofort alles oder sind da irgendwo Wissenslücken, also Wörter, bei denen ich jetzt nochmal nachgucken müsste, was die bedeuten. Dann können Sie in einem zweiten Schritt nämlich überall sich Notizen machen, wo Sie noch was nachgucken wollen und dann so nach und nach Ihr Wissen da auffüllen und stabilisieren und verknüpfen. Das ist auch eine sehr gute Vorbereitung für die Prüfung. Eigentlich lohnt es sich immer am Ende eines Kapitels einmal zurückzublicken und bei diesen ganzen Themen, die vorgekommen sind, einmal so sich selber zu fragen, was könnte man da in der Prüfung für Fragen stellen. Wir können, wenn Sie das möchten, das müssen Sie mir dann nur sagen, auch gerne das Spiel spielen in jedem Kapitel, was wären gute Prüfungsfragen, können wir total gerne machen, das wäre eine kleine neue Podcast-Serie oder mal eine Sonderfolge oder so, wie Sie wollen. Ansonsten sind natürlich auch die großen Sprechstunden und das Tutorium und der Workshop am Ende dafür geeignet, genau das zu besprechen. Bei manchen Themen ist es ziemlich kanonisch, da fallen Ihnen bestimmt selber sofort 5 oder 10 gute Fragen ein. Bei anderen Themen ist es vielleicht nicht so naheliegend oder es ist nicht so klar, kann man das gut in der mündlichen Prüfung machen, dauert das nicht zu lange und all diese Fragen können wir gerne noch vertiefen. So, was ist in Kapitel 3 passiert? Es ging um Ringe und Ideale und ich werfe mal ein paar Leitfragen auf, die uns ein bisschen durch das Kapitel begleiten und die ich am Ende auch wieder aufgreife. Eine Frage könnte sein, was für Eigenschaften hat der Ring Z, den wir aus der Schule kennen, ganz intuitiv? Wie könnte man versuchen, diese Eigenschaften ein bisschen abstrakter zu fassen? Und was für andere Ringe kennen wir dann noch, die diese Eigenschaften haben oder eben nicht? Man könnte also, wenn man möchte, so alles durch die Perspektive von Z anschauen. Dann könnte man sich fragen, wie unterscheiden sich denn die ganzen Ringe, die wir bisher schon so kennengelernt haben? Was für strukturelle Unterschiede sehen wir da? Was hat das für Konsequenzen? Und eine andere Frage könnte sein, wo finden sich Konzepte, die wir kennen, also sowas wie Teilen, gemeinsame Teiler, GGTs, Teilerfremdsein, Primfaktorzerlegung, Teilen mit Rest und was wir da nicht sonst noch so alles haben. Wie findet sich das in unserem größeren Kontext jetzt wieder? Wo sehen wir das? Was für Resultate haben wir gezeigt, die dazu passen? So könnte man auch auf den Stoff gucken. Ich gehe jetzt einmal chronologisch durch Kapitel 3 durch. Wir haben gelernt, was ein Ideal ist und haben uns in diesem Kapitel verschiedene Typen von Idealen angeguckt. Ganz zu Beginn haben wir unter anderem zur Motivation uns angeschaut, wie man von einem Ring ausgehend und einem Ideal einen Faktorring basteln kann. Dafür braucht man nur, dass der Ring kommutativ ist, aber es wird interessanter, wenn er auch noch ein Einselement hat und es wird noch interessanter, wenn der Ring ein Integritätsbereich ist. Dann haben wir uns Faktorringe angeschaut, haben nochmal wiederholt, wie die Verknüpfungen funktionieren, haben uns Ringhomomorphismen angeguckt, den Kern eines Homomorphismus, dann so Sachen wie, dass ein Ringhomomorphismus injektiv ist, genau dann, wenn der Kern nur aus Null besteht. Die Null wird auf die Null abgebildet überhaupt erstmal und dann hat man halt noch mehr. Und dann hatten wir so ein paar spezielle Eigenschaften von Ringen und Ringhomomorphismen. Und da war sowas dabei wie, naja, der Kern ist ein Ideal, das heißt, man hat automatisch einen interessanten Faktorring. Dann kam der Homomorphiesatz für Ringe. Wir haben uns überlegt, dass man Körper erkennen kann als spezielle Art von Ringen, auch wieder über die Sprache der Ideale. Das war Satz 3.6. Wenn wir einen Ring haben, von dem wir schon wissen, dass er kommutativ ist und ein Einselement hat, dann kann man erkennen, dass es ein Körper ist, daran, dass der Ring, wenn er nicht der Nullring ist, genau 2 verschiedene Ideale hat, nämlich das Nullideal und das Ideal, was der ganze Ring ist. Das war deswegen ganz interessant, weil es uns dabei geholfen hat, Ringhomomorphismen besser zu verstehen. Wir konnten nämlich dann bei Körpern sagen, dass Ringhomomorphismen entweder injektiv oder die Nullabbildung sind. Und dabei ist ein Ringhomomorphismus und ein Körperhomomorphismus das gleiche, wenn wir über Körper sprechen. Denn in beiden Fällen geht es darum, dass man zwei Verknüpfungen respektiert, nämlich die, die wir normalerweise Plus und Mal nennen. Unterwegs haben wir so ein bisschen Kram nebenbei gezeigt, der auch in den Übungsaufgaben vorkam. Das wiederhole ich jetzt, weil es wichtig ist. Unter anderem, weil das schöne kleine Prüfungsfragen sind. Also zum Beispiel, was war das nochmal mit den Einheiten? Was sind nochmal die Einheiten eines Ringes? Was ist der Unterschied zwischen Einselement und Einheiten? Und woran liegt es eigentlich, dass wenn ein Ideal eine Einheit enthält, dass dann das Ideal der ganze Ring sein muss? Woher kommt das eigentlich? Dann schauen wir weiter. Wir haben uns als nächstes wir haben spezielle Arten von Idealen angeschaut. Hauptideale haben wir jetzt in Wirklichkeit schon gesehen, nämlich die, die von einem Element erzeugt werden, auch wenn die Definition erst später kam, aber die laufen da schon die ganze Zeit rum. Dann haben wir uns Primideale angeschaut und maximale Ideale. Maximale Ideale sind, wie der Name schon sagt, maximal. Es sind echte Ideale, das heißt, die dürfen nie der ganze Ring sein, aber sie sind auch so groß wie möglich, in dem Sinne, dass es kein Ideal gibt, was nochmal echt zwischen dieses Ideal und den ganzen Ring passt. Das ist das, was anschaulich passiert. Und wenn man zeigen möchte, dass ein Ideal maximal ist, dann muss man zeigen, dass es erstens nicht der ganze Ring ist und dass zweitens, wenn ein Ideal zwischen diesem Ideal und dem ganzen Ring liegt, mit der Mengeninklusion, dass dann dieses Ideal dazwischen das Ideal unten ist oder der ganze Ring. Und daraus kann man dann folgern, dass das Ideal, mit dem wir angefangen haben, ein maximales Ideal war. In manchen Ringen ist es leicht zu erkennen, dass Ideale maximal sind. Da kommen wir gleich noch drauf. Das ist nämlich einer dieser Vorzüge, die gewisse Typen von Ringen haben. Dass man da die Ideale und wie sie liegen besser versteht. Stichwort Teilen heißt umfassen. Das kommt auch gleich. Wir haben außerdem Primideale kennengelernt. Und die haben wir interessanterweise nicht über eine eigene intrinsische Eigenschaft definiert, sondern über eine Eigenschaft des Faktorings. Das ist vielleicht erstmal ein bisschen seltsam. Ein Ideal heißt nämlich Primideal genau dann, wenn der Faktoring ein Integritätsbereich ist. Wenn er also kommutativ ist, ein Einselement hat und nullteilerfrei ist. Und das Nullteilerfreisein ist ja das Besondere, denn all diese Definitionen haben wir nur für kommutative Ringe mit 1. Da sind dann alle Faktorringe automatisch auch kommutativ und haben ein Einselement. Aber die Nullteilerfreiheit ist was Besonderes. Und wir sehen ja schon bei Z, ich meine, Z ist ein fantastischer Ring, aber sogar da sehen wir ja, dass je nachdem, was für Ideale wir rausfaktorisieren, um einen Faktoring zu bekommen, dass wir da manchmal Integritätsbereiche bekommen, sogar Körper, und manchmal sind diese Faktoringe nicht nullteilerfrei. Das heißt, da kann wirklich sehr Unterschiedliches passieren. Deswegen ist sowas wie Primideal eine Definition, die jetzt nicht komplett vom Himmel fällt. Es ist durchaus was Besonderes, wenn ein Faktoring ein Integritätsbereich ist. Dann haben wir uns Beispiele angeguckt. In Z ist es total naheliegend. Immer dann, wenn ich ein Ideal habe, was von der Primzahl erzeugt wird, ist der Faktoring sogar ein Körper und deswegen ist es ein Primideal, was ich da erzeugt habe. Gut, dann kam, jetzt freue ich mich, Teilen heißt umfassen. Das war Lemma 3.10. Teilen heißt umfassen ist ein ganz fantastisches Resultat, um zu verstehen, wie Teilen und Ideale zusammenhängen. Wenn wir einen kommutativen Ring mit 1 haben und zwei Ringelemente A und B, dann ist A ein Teiler von B genau dann, wenn das von A erzeugte Ideal das von B erzeugte Ideal umfasst. Teilen heißt umfassen. Besonders praktisch und besonders gut einsetzbar in Hauptidealringen, werden wir gleich ganz oft machen. Dann haben wir aber erstmal daraus geschlussfolgert, dass in manchen Ringen es gleichwertig ist, assoziiert zu sein oder das gleiche Ideal zu erzeugen. Die eine Richtung stimmt ganz oft, für die andere Richtung brauchen wir, dass der Ring ein Integritätsbereich ist. Deswegen steht das als Voraussetzung in dieser Folgerung drin. Das war Folgerung 3.11. Dann haben wir uns überlegt, dass in kommutativen Ringen mit 1 maximale Ideale immer Primideale sind. Wir haben uns auch überlegt, dass die Faktorringe für maximale Ideale Körper sind. Und dann kam ein wunderbares Lemma, das charakterisiert hat, wie man ein Primideal erkennen kann. Nämlich dann, wenn man keine Lust hat, im Faktoring zu rechnen. Hier ist ein Erkennungsmerkmal für Primideale auch wieder in kommutativen Ringen mit 1. Man kann ein Primideal nämlich daran erkennen, dass, wenn ein Produkt da drin liegt, dass dann einer der Faktoren drin liegt, mindestens. Und das ist so ein bisschen so ähnlich wie bei Primzahlen oder Primelementen in einem Ring. Wenn Sie ein Produkt teilen, teilen Sie einen der Faktoren. So ähnlich, jedenfalls auch wieder so mit Produkten und einem der Faktoren, so ähnlich haben wir hier etwas bei Primidealen. Das kann man sich deswegen hoffentlich ganz gut merken und zeigt auch nochmal, warum der Name Primideal irgendwie sinnvoll ist. Als nächstes haben wir uns überlegt, wie man Prämediale generell erkennen kann in Integritätsbereichen. Das war Lemma 3.14. Wenn wir einen Integritätsbereich haben und dann da ein Hauptideal, dann kann man dieses Hauptideal, also dieses von einem Ringelement, nennen wir es A, erzeugte Ideal, erkennen als Primideal daran, dass es, naja, es könnte der Nullring sein oder der ganze Ring, unser Ideal, aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist das Element A, was das Ideal erzeugt, irreduzibel. Das haben wir uns in Lemma 3.14 überlegt und das wird dann gleich noch Konsequenzen haben. Aber erstmal kam dann die formale Definition für ein Hauptideal. Ich habe das Wort jetzt schon die ganze Zeit gesagt, weil Sie es natürlich kennen. Und ein Ring ist ein Hauptidealring, genau dann, wenn er erstens ein Integritätsbereich ist und wenn zweitens jedes Ideal ein Hauptideal ist. Und wir haben uns dann überlegt, dass das für Z stimmt. Und das ist auch der Grund, warum so Resultate wie Teilen heißt umfassen in Z so mächtig sind und warum es so einfach ist, in Z zu erkennen, ob ein Ideal ein Hauptideal ist, ein maximales Ideal ist oder ein Primideal. Man guckt einfach auf den Erzeuger und dann ist die Sache im Prinzip schon klar. Und das ist in manchen anderen Ringen nicht so. Wir werden bald, mal gucken, übernächste Woche, werden wir andere Ringe kennenlernen, die auch wieder ihre sehr interessanten Eigenschaften haben, aber in denen sowas zum Beispiel schief gehen würde. Da laufen Ideale rum, die total maximal aussehen, die es aber nicht sind. Und der Grund oder eine Möglichkeit, das zu sehen, ist, sich immer wieder klarzumachen, in diesen Ringen gibt es Ideale, die keine Hauptideale sind. Und das heißt, dass manche unserer Standardargumente da nicht funktionieren. Da müssen wir immer wachsam sein. Um zu zeigen, dass Z ein Hauptidealring ist, verwenden wir Teilen mit Rest. Und deswegen kann man das Argument sofort übertragen auf euklidische Ringe mit der dazugehörigen Normfunktion. Jeder euklidische Ring ist ein Hauptidealring. Das war eins der ersten Highlights in unserem Kapitel 3. Als nächstes haben wir uns an Hauptidealringen angeschaut, wie Ideale aussehen und wie man Primideale erkennen kann. Da war es dann so, dass wir eine Verstärkung hatten von dem Resultat von vorhin. Vorhin haben wir schon gesehen, wenn wir ein Primideal haben, was nicht der ganze Ring ist und auch nicht das Nullideal und von einem Element erzeugt wird, dann ist der Erzeuger irreduzibel. Und in Hauptidealringen haben wir da jetzt so ein genau dann, wenn. Ein Ideal ist ein Primideal genau dann, wenn es von Null, einer Einheit oder einem irreduziblen Element erzeugt wird. Und wenn das Ideal nicht Null oder der ganze Ring ist, dann ist es sogar ein maximales Ideal. Das heißt, da reicht für das Primideal sein, da reicht die Eigenschaft, ein Primideal zu sein, um ein maximales Ideal zu sein und der Faktor ringsten Körper. So stark ist die Hauptidealeigenschaft. Alle Primideale, die nicht langweilig sind, also echte Primideale, nicht Null, nicht der ganze Ring, sind automatisch maximale Ideale. Der Faktorring ist dann also nicht nur ein Integritätsbereich, sondern sogar ein Körper. Und das ist total gut. Wir werden das später verwenden. Wir werden das später verwenden, wenn ich mich recht entsinne, um zu zeigen, dass ein ganz bestimmter Ring kein Hauptidealring ist. So, das wird eine richtig coole Anwendung dieses Satzes. Ja gut, dass Faktorringe von Z mit Idealen, die von einer Primzahl erzeugt werden, Körper sind, wissen wir schon. Jetzt wissen wir das halt nochmal. Dann haben wir in Satz 3.19 eine schöne Darstellung gesehen für GGTs in Hauptidealringen. Insbesondere sehen wir dann, dass in Hauptidealringen GGTs immer existieren. Wir haben dann später auch noch geguckt, wie man in einem euklidischen Ring so eine Darstellung für GGTs explizit finden kann mit dem euklidischen Algorithmus. Haben ein Beispiel gemacht. Das kann man dann auch zur Lösung von Gleichungen verwenden und so. Und als nächstes haben wir uns überlegt, dass in einem Hauptidealring jedes irreduzible Element auch prim ist. Andersrum haben wir das ja allgemein in Integritätsbereichen, aber ansonsten wussten wir das bisher erst für euklidische Ringe. Gut, dann haben wir da jetzt noch mehr Info. Wir haben also jetzt schon zwei Arten von Ringen kennengelernt, in denen irreduzibel und prim die gleichen Elemente beschreibt. Und dann ging es weiter. Als nächstes möchte ich nämlich eine neue Kategorie von Ringen einführen, die faktoriellen Ringe. Ein Ring ist faktoriell genau dann, wenn er erstens ein Integritätsbereich ist, wenn zweitens alle von null verschiedenen Elemente eine Zerlegung besitzen in Einheiten und Irreduzibler und wenn drittens solche Zerlegungen eindeutig sind, bis auf die Reihenfolge der Elemente, die man da verwendet und vielleicht sowas wie Multiplikation mit einer Einheit. Da haben wir auch mal in Z geguckt, bei der Primfaktorzerlegung, da passiert genau das. Die ist in einem gewissen Sinne eindeutig, aber man darf natürlich die beteiligten Primzahlen in der Reihenfolge vertauschen und man darf auch mal irgendwo noch so einen Faktor minus 1 einfügen oder so. Das ändert die Darstellung in der Primfaktorzerlegung im Prinzip nicht. Das ist wirklich nur Das ist eine Variation. Man ersetzt halt Elemente durch Assoziierte oder ändert die Reihenfolge. Und das haben wir dann versucht einzufangen. Das führt zur Definition eines faktoriellen Rings. Wir haben also mal wieder etwas, was, wenn man so will, modelliert ist entlang einer Eigenschaft der ganzen Zahlen. Und wir schließen das Kapitel damit ab, dass wir über faktorielle Ringe sprechen. Wir brauchten ein Hilfslemma über nicht leere Mengen von Idealen in Hauptidealringen. Da haben wir das Zornsche Lemma benutzt, um das zu beweisen. Und dieses Lemma ging dann ein als Hilfsmittel im nächsten Satz. Wir haben nämlich gezeigt, dass jeder Hauptidealring faktoriell ist. Und das war ein bisschen trickreich. Da haben wir uns überlegt, na, wenn das nicht stimmt, dann gibt es Elemente in einem Hauptidealring, die nicht null sind und die aber keine solche Zerlegung haben. Da geht es erstmal nur um die Existenz von Zerlegung. Und dann haben wir ganz trickreich argumentiert mit solchen Elementen, die keine Zerlegung haben, und haben aus denen und Teilern davon so eine Kette von Idealen gebastelt, von der man zeigen kann, dass es die nicht gibt. Bei der Eindeutigkeit war das dann wieder eher kanonisch. Man nimmt sich halt zwei Zerlegungen her und rechnet ein bisschen rum und kürzt und macht halt das, was man so macht, um zu zeigen, dass die bis auf assoziiert sein und auf die Reihenfolge gleich sind. So, jetzt wo wir das haben, können wir so eine erste grobe Kategorisierung von Ringen vornehmen, zumindest mit dem, was wir bisher wissen. Wir kennen euklidische Ringe, das sind bisher so die stärksten, die wir gesehen haben. Jeder euklidische Ring ist ein Hauptidealring, jeder Hauptidealring ist faktoriell. All diese Ringe sind Integritätsbereiche und alle Integritätsbereiche sind kommutativ und haben ein Einselement. Das ist dann schon so mit das Allgemeinste. Es gibt wenig, was wir nur für Ringe definiert haben und wo wir nicht wenigstens gefordert haben, dass die kommutativ sein sollen oder ein Einselement haben oder beides. Komme ich gleich nochmal drauf. Aber das ist jetzt so eine erste Übersicht über die Eigenschaften, die wir da gesehen haben. Dann haben wir uns natürlich gleich als nächstes mit der Frage befasst, die wir immer stellen, nämlich: Sind Primelemente und irreduzible Elemente das Gleiche? Und da haben wir jetzt auch in faktoriellen Ringen festgestellt, ja, auch da ist das das Gleiche. Wir haben also jetzt drei Kategorien von Ringen, in denen Prim und irreduzibel die gleiche Eigenschaft beschreibt. Die wird nur unterschiedlich formuliert. Dann kommt Lemma 325, tolles, sehr praktisches Lemma, das wir oft verwenden werden. Ein Lemma über faktorielle Ringe, das wir für alle Ringe ab faktoriell benutzen können. Also für alle Ringe, von denen wir wissen, dass sie faktoriell sind oder Hauptidealringe oder euklidische Ringe. Bitte nicht für andere Ringe verwenden. Denn wir verwenden da insbesondere so Wörter wie Teilerfremd und GGTs und so, und die kann man zwar allgemeiner definieren, sie ergeben aber nicht überall Sinn. Wir haben schon Ringe gesehen, die zwar Integritätsbereiche sind, aber in denen solche Konzepte wie GGTs oder Teilerfremdheit nicht allgemein funktionieren. Manchmal ist das da einfach nicht definiert. Und deswegen müssen wir da ein bisschen auf der Hut sein. Aber in faktoriellen Ringen ergeben all diese Konzepte Sinn, und zwar immer ausgehend von einer Zerlegung der Elemente in Einheiten und Irreduzible. In dem Lemma steht, dass wenn man teilerfremd zu mehreren Sachen ist, dass man dann auch zum Produkt teilerfremd ist. Dann steht da noch drin, dass man, wenn man ein GGT hat von mehreren Elementen, den quasi so rauskürzen kann und dass man dann teilerfremde Elemente bekommt, auch ganz intuitiv. Und in Teil C steht, wenn man zwei teilerfremde Elemente hat, die irgendwas teilen, dann teilt ihr Produkt das auch. So. Überall, schätze ich mal, hätten sie in den ganzen Zahlen sofort gesagt, ja klar, stimmt, weiß ich, wie das funktioniert. Und jetzt sehen wir, dass das in faktoriellen Ringen ganz allgemein alles gilt. Damit war Kapitel 3 zu Ende und ich habe jetzt hier noch zwei kleine Dinge zum Nachtragen. Erstens möchte ich mal noch mal kurz über den Ringezoo sprechen und zweitens möchte ich noch mal das Thema GGTs ansprechen in den verschiedenen Arten von Ringen, in denen wir wissen, dass es GGTs gibt. Vielleicht fangen wir damit an. Und ich nehme ein winziges Beispiel, nämlich mit den Zahlen 33 und 18. So, 33 und 18, ich arbeite in den ganzen Zahlen und jetzt gucke ich mir das Thema GGT an. Einmal vor dem Hintergrund, dass Z ein euklidischer Ring ist, dann einmal vor dem Hintergrund, dass Z ein Hauptidealring ist und dann nochmal vor dem Hintergrund, dass Z faktoriell ist. Und jedes Mal gucke ich, wie kann ich die Eigenschaft benutzen, um was über GGTs zu sagen. Wir fangen an mit der euklidischen Eigenschaft. Wir benutzen also den euklidischen Algorithmus, teilen mit Rest. 33 ist einmal 18 plus 15. 18 ist einmal 15 plus 3. Dann sehe ich schon 3 teilt 15, also bin ich im nächsten Schritt fertig und habe dann hier mit dem Rest 3 einen GGT gefunden. Das heißt, meine beiden GGTs von 33 und 18 im Ring Z sind 3 und minus 3. Die habe ich jetzt gefunden. Und ich weiß, dass es eine Darstellung gibt mit den Zahlen 33 und 18, aber die sehe ich möglicherweise nicht sofort. Mit dem euklidischen Algorithmus schon, aber wenn ich jetzt nur die Hauptidealring-Eigenschaft benutze, dann weiß ich, dass es so eine Darstellung gibt, aber ich habe möglicherweise kein Rezept, um die zu finden. Wir werden später beim Thema Gleichungen etwas entwickeln, was da hilft. Und ich war auch kurz in Versuchung, das schon zu benutzen und quasi so anzuteasern, was da später kommt. Habe mich dann aber dagegen entschieden. Stattdessen habe ich gedacht, ich starre mal drauf und versuche, ohne den euklidischen Algorithmus eine Darstellung zu finden von 3 mit Hilfe von 33 und 18. Und das habe ich gemacht, indem ich ausgeklammert habe. Ich habe also überlegt, ich suche jetzt A und B mit der Eigenschaft 3 gleich 33 mal A plus 18 mal B. Und dann habe ich auf der rechten Seite eine 3 ausgeklammert. Ich weiß, dass das geht, weil 3 ein gemeinsamer Teiler ist von 33 und 18. Dann steht da also 3 gleich 3 mal 11 mal A plus 3 mal 6 mal B. Ich ziehe eine 3 raus und bekomme 1 gleich 11 mal A plus 6 mal B. Und das war dann so einfach, dass ich eine Lösung sehen konnte, nämlich A gleich minus 1 und B gleich 2. So, das ist eine Möglichkeit, wenn die Zahlen nicht zu groß sind und man so ein bisschen geübt hat, so rumzurechnen, wie man auf eine Lösung kommen kann. Hier habe ich jetzt also verwendet, dass man in Hauptidealringen GGTs darstellen kann, mit Hilfe der Elemente, deren GGTs man da betrachtet. Dass das theoretisch geht, wissen wir, wegen dieser Geschichte mit den Hauptidealen. Wie man praktisch auf die Leute kommt, haben wir im Allgemeinen nicht gesehen, sondern wir haben das nur für euklidische Ringe gesehen. Und jetzt kommt nochmal das Thema GGT in einem im faktoriellen Ring Z. Das heißt, ich benutze keine anderen Eigenschaften von Z, sondern nur, dass ich eine Primfaktorzerlegung habe. Dann schreibe ich 33 als 3 mal 11 und ich schreibe 18 als 2 mal 3 Quadrat. Ich nehme immer die einfachste Darstellung, die ich finden kann, also ohne künstliche minus 1 irgendwo oder sowas. Und jetzt vergleiche ich diese beiden Darstellungen und sehe, dass in der einen eine 2 vorkommt, in der anderen nicht. Dafür kommt dann in der anderen eine 11 vor und in der anderen nicht. Und die Zahl 3 kommt in beiden Primfaktorzerlegungen vor, allerdings mit verschiedenen Exponenten. Und was da gemeinsam ist, ist der Teiler 3. 3 Quadrat kommt in der einen Zahl vor, aber in der anderen nicht. Deswegen habe ich da nur die 3, die wirklich so in beiden drin steckt. Und jetzt kann ich einen GGT kombinieren, indem ich alle Primzahlen, die überhaupt vorkommen, hinschreibe und immer mit dem niedrigsten Exponenten, mit dem ich die sehe. 2 zum Beispiel sehe ich, aber ich sehe sie halt nicht in beiden Zahlen, deswegen schreibe ich hin 2 hoch 0. Mal 3 hoch 1, denn 3 kommt in beiden vor und der niedrigere Exponent ist 1. Mal 11 hoch 0, auch wieder, weil ich die 11 zwar sehe, aber nur in einer Zahl. Und insgesamt habe ich dann 2 hoch 0 mal 3 hoch 1 mal 11 hoch 0, also 3, genau wie vorher. Die Idee war hier, die Primfaktorzerlegung nebeneinander zu legen, alle Primzahlen, die vorkommen, hinzuschreiben und dann immer den niedrigsten Exponenten zu wählen, der vorkommt. Das kann man wie ein Kochrezept nehmen, um GGTs zu bestimmen. Und man kann formal beweisen, wenn man das Konzept von Vielfachheiten einführt, dass man in faktoriellen Ringen immer auf diese Art und Weise GGTs finden kann. So, dann komme ich zum Schluss noch zum Zoo der Ringe oder Garten, wenn Sie das bevorzugen, je nachdem. Und diesmal fange ich da an, wo es speziell ist. Und zwar bei Körpern. Körper sind ja auch Ringe. Und es gibt eine Übungsaufgabe in dieser oder der nächsten Serie, ich weiß nicht mehr, wo ich es hingeschrieben habe, wo gezeigt werden soll, dass Körper euklidische Ringe sind. Das heißt also, dass wir da jetzt so besonders stark unterwegs sind. Körper sind ja wirklich sehr, sehr stark als Ringe. Die haben ganz viele zusätzliche Eigenschaften, die Ringe im Allgemeinen nicht haben. Mit Vor- und Nachteilen. So, aber da haben wir jetzt Körper. Jeder Körper ist ein euklidischer Ring. Euklidische Ringe sind die nächste Kategorie. Da haben wir sowas wie Z, ZI und so. Dann haben wir als nächstes die Hauptidealringe. Da fällt mir auch sofort Z ein. Dann haben wir als nächstes die faktoriellen Ringe. Klar auch Z, ZI und so weiter. Und da werden wir später auch noch mehr Beispiele sehen, die sich da eingruppieren, die aber nicht Hauptidealringe oder euklidisch sind. Also einfach mal kurz abwarten, solche Beispiele kommen und dann können wir das da noch besser abgrenzen. Das haben wir bisher noch nicht. Was wir aber haben, ist eine Abgrenzung zwischen faktoriellen Ringen und Integritätsbereichen. Das ist nämlich die nächste Grenze und da haben wir schon einiges gesehen. Zum Beispiel so komische Ringe, wo man ganze Zahlen kombiniert und dann bei einer der Zahlen sowas wie Wurzel 3i mit dazu schreibt oder Wurzel 5i oder so. Das heißt, es sind Teilringe der komplexen Zahlen und die haben die Form a plus b Wurzel irgendwas i. Wenn da Wurzel 2 i steht oder einfach nur i, dann kommt da ein euklidischer Ring raus. Aber wenn man da Wurzel 3 oder Wurzel 5 hinschreibt, und es gibt auch noch mehr Beispiele, dann kommt da ein Ring raus, der zwar ein Integritätsbereich ist, der aber keine stärkeren Eigenschaften hat aus unserem Zoo. Nicht faktoriell, kein Hauptidealring, nicht euklidisch. Und dass es nicht faktoriell sein kann, haben wir daran gesehen, dass in diesen Ringen Primelemente und irreduzible Elemente nicht das gleiche sind. Und wir haben da auch im Allgemeinen keine GGTs und so. Teilerfremdheit ist nicht klar definiert. Das heißt, da passiert plötzlich was Seltsames. Es sind deswegen sehr interessante Ringe und es ist wichtig, solche Beispiele parat zu haben. Dann ist die nächste Grenze die zu den kommutativen Ringen mit 1. Und da gibt es welche, zum Beispiel, muss ich kurz überlegen, ich bastle 2 Kreuz-2-Matrizen. Neben der Diagonale sind Nullen, auf der Diagonale dürfen ganze Zahlen stehen, egal welche. Und das wird ein Ring, der kommutativ ist und der auch ein Einzelelement hat, der aber nicht nullteilerfrei ist. Basteln Sie mal selber, Hausaufgabe für Sie, überlegen Sie sich, warum das nicht nullteilerfrei ist und bestimmen Sie mal alle Einheiten. Das ist nämlich auch ein Ring, der tatsächlich mehrere Einheiten hat. Sehr, sehr gutes Beispiel für verschiedene Fragen. Dann kann man auch noch das noch ein bisschen verändern, um einen Ring zu bekommen, der noch kommutativ ist, aber kein Einzelelement hat. Kann man schön mit Matrizen irgendwas basteln. Man könnte aber auch einfach sowas nehmen wie 2z, also die Menge aller geraden ganzen Zahlen. Das ist auch ein Ring, der kein Einzelelement hat, aber kommutativ ist. Und dann, ja gut, gibt es halt noch komische Ringe, die erstmal wenige schöne Eigenschaften haben. Zum Beispiel den Matrixring mit allen 2-Kreuz-2-Matrizen und Einträgen aus Q oder R oder sowas. Da gibt es dann zwar auch ein Einzelelement, nämlich die Einheitsmatrix, aber das ist nicht kommutativ, nicht nullteilerfrei, da passieren viele komische Dinge. Und es ist wichtig, dass es diese Ringe gibt, weil die Anwendung haben, aber jetzt in unserer Ringtheorie, die wir so entwickeln, da betrachten wir die irgendwann nicht mehr, einfach weil da viele unserer Konzepte nicht funktionieren. Das war, glaube ich, alles, was ich zum Thema Ringe zu sagen wollte. Zum Schluss noch eine kleine Bemerkung zum Thema Prüfung. Ich habe es ja am Anfang schon kommentiert. Ruhig immer mal so überlegen bei den verschiedenen Themen oder auch wenn wir Beispiele besprechen, wie könnte sowas in der Prüfung vorkommen? Was könnte man da fragen? Oder in welche Richtung, wie möchte ich das formulieren? Nicht nur, was könnte man da fragen, sondern auch, auf was für Fragen ist das vielleicht eine Antwort? Wenn wir Beispiele besprechen in der Vorlesung, dann ist es ja manchmal so, dass die sich eignen als Antwort auf eine Frage, die ich in der Prüfung stellen könnte. Wenn ich etwa nach Beispielen frage, so geben Sie mir doch mal ein Beispiel für einen Ring, der die und die und die Eigenschaften hat. Und dann sagen Sie irgendwas und dann sage ich vielleicht, ja, gutes Beispiel, jetzt bitte mal genauso, aber dafür soll er die und die Eigenschaft jetzt nicht haben. Und dann muss man halt Beispiele kennen und kann dann mal so gucken beim Wiederholen, welche Beispiele eignen sich gut für diese Art von Fragen. Davon gibt es noch mehr. Jetzt habe ich lang genug gequatscht. Das war mein Rückblick auf Kapitel 3. Ich hoffe, dass ich an alles gedacht habe, was Sie mir so gesagt haben, was Sie sich da wünschen. Und ich hoffe, dass es ein interessanter Streifzug durch dieses recht lange und zwischendurch auch technische Kapitel war. Dann hören wir uns wieder bei der nächsten Rückblickfolge. Bis dann!